Liebe Gemeinde, es ist ja ganz erstaunlich, was in dem neuen Korntal-Roman von Eckhard zur Nieden, der uns nachher vorgestellt werden wird, berichtet wird, anschaulich, darüber, wie man mit Jesus rechnen kann. Ursprünglich war es ja geplant, dass über 700 Familien hierher nach Korntal ziehen sollen. Nachher kamen 69, hat ganz armselig angefangen, menschlich gesehen. Aber Jesus war da und hat Erstaunliches gewirkt, damals. Aber schon bald hat ein Freund der Brüdergemeinde nach Korntal geschrieben: Seid nicht zu selbstverständlich dabei, dass Jesus immer bei euch ist. Es muss wieder neu ein göttlicher Ruck durch die Gemeinde gehen. Das wird aufgenommen in der Bitte: Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Mir ist dieses Lied wichtig geworden, weil es Hermann Hesse, von dem vielen letzten Wochen gesprochen wurde, der mit Korntal auch manches zu tun hatte, das für seine Beerdigung gewünscht hat. Er, der herumgekommen war im Suchen nach Erlösung bei vielen Religionen, am Schluss war diese Bitte: Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ. Und das soll auch unsere Bitte an diesem Vormittag sein, da wir vergangener Zeiten gedenken: Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ. Denn mit Jesus kann man fest rechnen. Auf ihn kann man fest bauen. Nicht nur damals. Gerade in den letzten Tagen war es für mich tief bewegend, dass zwei Menschen, ein älterer Mensch und ein ganz junger Mensch, beide waren weit weg von Jesus. Für sie war eine Gestalt Religionsgeschichte, vielleicht nur ein Vorbild, so von Jesus gepackt wurden, sie beide ähnlich bezeugt haben: Jesus ist in mein Leben gekommen und jetzt gehöre ich ihm. Man kann heute fest mit Jesus rechnen. Das wird im Neuen Testament uns eindrücklich gemacht, besonders im Brief des Apostels Jakobus. Wir haben vorhin der Schriftlesung ein paar Worte gehört und auf unserem Gottesdienstprogramm sind sie abgedruckt. Ich will ein paar Worte sagen. Es wird oft in der Christenheit so getan, als sei der Jakobusbrief ein Fremdkörper im Neuen Testament. Sonst wird im Neuen Testament gesagt, was uns Jesus zu schenken bereit ist. Und der Jakobusbrief sagt: Reiß dich zusammen, tu endlich etwas. Nicht Worte allein, nicht der Glaube, sondern die Taten. Wird sogar Luther zitiert, von dem behauptet wird, er habe gesagt, der Jakobusbrief sei eine strohne Epistel. Hat Luther gesagt, weil die damalige katholische Kirche ihm vorgehalten hat, auf den Glauben kommt es nicht so an, liest doch im Jakobusbrief. Da hat er gesagt: Entschuldigung, ihr müsst den Jakobusbrief richtig lesen. Gleich im Eingang heißt es: Was ihr vom Herrn als Gabe erbittet, wird er euch geben. Der Herr Jesus kann euch sogar geben, dass ihr rasch zum Hören seid, langsam zum Reden. Für mich wichtig, dass er ein paar Worte gibt: langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Der Herr Jesus kann uns geben, dass wir nicht fasziniert sind von dem Gedanken, ich sollte immer noch mehr Geld haben, mein Geld verliert den Wert, was kann ich tun? Der Jesus kann uns freimachen vom Katzbuckeln vor Menschen, die uns höher gestellt scheinen. Der Glaube an Jesus will sich auswirken hinter der Glastüre, wo unsere eigentlichen Probleme sind. Das alles wird ganz kurz angerissen vom Apostel Jakobus, seelsorgerlich, Situation um Situation. Der schwäbische Pfarrer und spätere Prälat Oetinger hat es als Pfarrer von Walldorf aufgenommen, dass Jesus in unser konkretes Leben hineinwirken will. Als er in Walldorf Pfarrer wurde, hat er zuerst Haus um Haus durchbesucht und hat den Familien gesagt, wie man morgens miteinander eine Morgenandacht hält. Damals wurde in Württemberg das zu unserer Sitte, dass man morgens ein paar Verse eines Chorals singt, einen Abschnitt aus der Bibel liest, dass der Hausvater betet für das, was ihm auf dem Herzen liegt, ein Bitte und ein Dank, das mit einem Segenswort abgeschlossen wird. Es sollte hinter der Glastür, hinter der Haustür, Jesus wirken können auf die konkreten Probleme des Lebens. Aber dann wird der Jakobus ausführlich, wenn es um Krankheit geht. Also wenn die Krankheit uns packt, davor haben wir ja Angst. Es könnte der Tag kommen, da der Herr Doktor ein besorgtes Gesicht macht und sagt, ich habe keine gute Nachricht für Sie. In diesen Augenblicken kriegen Sie keinen richtigen Gebetssatz mehr über die Lippen. Da ist wie, wenn alles, was Ihnen Gewissheit über Gott und Jesus ist, wegsacken würde. Konkrete Situation, wenn jemand krank ist. Ich lese noch einmal. Leidet jemand unter euch? Ach, wie viel Leiden gibt es hinter unseren Glastüren, über das wir noch nicht mal mit den Nachbarn reden können. Noch nicht einmal mit den Verwandten. Leidet jemand unter euch, der bete, sagt's doch dem Herrn Jesus. Er will Lastenträger sein für dein Leben, für dich, der dich hebt und trägt, die du in seinem Dienst dich üben willst. Er trägt dich. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen? Das gibt's doch auch, dass wir fröhlich aufstehen am Morgen und denken, heute Morgen muss ich nicht so viel beten, ist alles okay, Gott ist mit mir. Ich kann es mit meiner Andacht kurz machen heute, es reicht bloß das Eingangswort vom Losungsbüchlein, den Rest lassen wir weg. Ist jemand guten Mut, da sind wir auf 180, der bete Psalmen. Martin Luther hat mal gesagt, bin ich unlustig zum Beten. Der hat das gekannt, ich bin unlustig zum Beten. Dann bete Psalmen. Und merkt, dass in Psalmen steht, dass man auch absacken kann in die Tiefe. Oder dass man, wie wir heute Morgen gebetet haben, doch nicht bloß als liturgisches Füllsel, danke dem Herrn von ganzem Herzen, dass wir plötzlich von den Psalmen aufgerufen werden. Ach, es gibt in meinem Leben so viel zu danken. Ist jemand guten Mut? Lese Psalmen. Es ist wie ein Aufwärmen, ein Warmlaufen zum Beten, wenn wir Psalmen beten. Aber jetzt kommt es, ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten, mit ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ist jemand krank unter euch, der nicht mehr mal die Kraft hat zum Beten? Dann rufe er mit Christen, dass sie mit ihm beten. Wie das sein kann, habe ich erlebt, das ganz persönlich sagen, exakt 22 Jahre her. Da bin ich mit letzter Kraft hineingewankt in das Hospital in Glendora in Kalifornien. Unerklärliche Blutvergiftung hatte mein ganzes Bein ergriffen. Und der aufnehmende Arzt hat gesagt, ich muss Ihnen sofort das Bein abnehmen, wenn ich Ihr Leben retten will. Er hat mich dann zuerst nochmal auf die Intensivstation gelegt, hinter den weißen Vorhang. Und da lag ich. Die Schmerzen waren nicht das Schlimmste, sondern ich war leer. Burnt out. War kein bisschen Glaube mehr. Und wie kann ich es meine Angehörigen wissen lassen? Ich wollte doch hier die Konferenz besuchen mit Evangelisten aus aller Welt. Warum hat mich Gott auf die Seite gestellt? Will er mich bestrafen? Die Gedanken haben meinen Kopf durchjagt. Und da hat sich der Vorhang auf die Seite geschoben, vorsichtig. Da stand eine schwarz gekleidete Gestalt am weißen Priesterkragen als der katholische Kaplan zu entdecken. Der hat nicht lange eine Konversation angefangen mit mir. Wie geht's? Wo kommen Sie her? Wie fühlen Sie sich? Er hat gesehen, wie ich dran bin, hat meine Hand ergriffen und hat gebetet, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ich kann gar nicht sagen, was das bedeutet hat, dass er, der im Glauben stand, mich mit hineingenommen hat, unser Vater. Ich bin doch nicht allein. Der Vater im Himmel ist da für mich. Vergib uns unsere Schuld, ja. Da war doch so viel, was zwischen Gott und mir stehen konnte, weshalb Gott mit Recht mich auf die Seite gestellt hat. Ich habe einen Vater, der Schuld vergibt. Er hat nicht gefragt, wie ein Beichtvater, haben Sie Schuld in Ihrem Leben, wollen Sie es bekennen, sondern er hat gebetet, forgive us our trespasses, vergib uns unsere Schuld. Er hat sich mit mir, neben mich gestellt, als einer, der auch vor Gott bloß bekennen kann, Herr, sei mir Sünder gnädig. So du, Herr, Sünden zurechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Aber bei dir ist Vergebung. Erlöse uns vom Bösen, nicht bloß von Krankheit, sondern von der Schuld, von der Gottesferne, von der Angst, von dem Kleinglauben, Gott könnte mich fallen lassen. Erlöse uns, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Ich kann gar nicht sagen, der vergiftete Fuß war da und die Schmerzen waren da, aber ich war aufgerichtet. Ich konnte zwar nicht auf meinen Beinen stehen, aber ich war aufgerichtet. Die Vokabel, die der Apostel Jakobus benutzt, ist selten im Neuen Testament. Sie ist eigentlich bloß auf Jesus bezogen. Talitha, Kumi. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Ist mehr, als dass uns Gesundheit durchströmt, sondern die Gewissheit, ich habe einen Herrn, der da hilft und einen Gott, der vom Tod errettet, auch wenn ich sterben muss. Das ist mit mir gegangen in jenen Tagen. Gott hat mir seitdem noch manche Gnadenfrist gewährt. Aber das ist mitgegangen, die Gewissheit. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Die bleiben sein. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Der Herr wird ihn aufrichten. Nicht der fromme Mensch, der mit mir betet. Nicht der Herr Kaplan. Der Herr wird ihn aufrichten. Der ist auch noch da. Aber nun wird ja hier davon gesprochen, er soll die Ältesten zu sich rufen. Die sollen ihn mit dem Öl salben und anrufen den Namen des Herrn. Lassen Sie uns ein bisschen über das Öl reden. Es wird sehr viel Mystisches, Geheimnisvolles geraunt, wenn es um dieses Gebet nach Jakobus 5 geht. Wie oft werde ich gefragt, begeht ihr in Korntal in der Brüdergemeinde auch das Gebet nach Jakobus 5? So, ja, natürlich machen wir das. Aha. Bei uns rufen die Kranken die Ältesten der Gemeinde zu sich, die darf man zu sich rufen. Und wir salben auch mit Öl, das Zeichen des Herrn Jesus, das ist wichtiger als Öl. so wie das Mahl des Herrn, er teilt sich mir mit. Im Orient wurden Königskinder mit Öl gesalbet. Er salbet mein Haupt mit Öl. Aber das Öl ist doch nichts Wichtiges, das ist ein Zeichen, so wie der Kaplan meine Hand ergriffen hat. Wie wenn wir einem Kranken oder einem Gesunden das Mahl des Herrn Jesus reichen, das wir nehmen, schmecken können. Wichtiger ist das, bekennet einander eure Sünden. Das habe ich hier in der Brüdergemeinde Korntal gelernt, dass man nicht den Kranken fragt, hast du etwas auf dem Herzen, was dich quält? Du darfst vor uns aussprechen, wo zwei oder drei versammelt sind, im Namen des Herrn, da ist er, der hört das, wir sind bloß die Antenne. Nein, bekennet ihr einander eure Sünden. Wir machen so bloß, dass sie es auch wissen, dass wir als Älteste anfangen, sagen, Herr, wir sind vor dir als Unwürdige. Wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir das Recht haben, mit dir zu beten für unseren lieben, kranken Menschen. In unserem Leben war so viel an Gleichgültigkeit, dass wir dich vergessen haben, dass wir deiner Sache geschadet haben. Und dann nennen wir auch ganz konkret, was in den letzten Tagen drin war. Und dann kommt es fast automatisch, dass der Kranke auch sagt, ich habe auch noch manches auf dem Herzen. Bekennet einander eure Sünden. Hat mir mal einer, als es noch das Feuerbacher Krankenhaus gab, eine Ärztin gesagt, jetzt weiß ich, dass nichts mehr zwischen Jesus und mir steht, nicht wegen dem Öl, sondern ich darf es mir Jesus sagen, und da gibt es, der dir alle deine Sünde vergibt, alle. So wird der Herr uns aufrichten, wenn wir das festmachen dürfen. Und noch das Zeichen des Kreuzes Jesus. Er ist für unsere Schuld gestorben. Dazugeben. Wir haben Erstaunliches erlebt. Es sind gar nicht so wenige unter uns, auch hier, die nach diesem Gebet des Glaubens die Krankheit hinter sich gelassen haben. Oder bei denen es einen Aufschub der Krankheit gab. Ich weiß noch, wie der Bruder Klein mit mir gebetet hat vor 11 Jahren. Aufschub der Krankheit. Oder aber, dass Menschen in des Hirten Arm und Schoß ins Sterben hineingingen. Ich gehöre doch nicht dem Vergehen, sondern ich gehöre dem Herrn Jesus. Das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan haben, wird ihm der Herr vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir sind ja so eng beieinander, ich darf sagen, was für diese Woche im evangelischen Gemeindeblatt als Betrachtung steht zu Jakobus 5, ist eine Schändung des Namens Jesu. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Klammer zu. Man muss dem Herrn Jesus zutrauen, dass er hineinwirkt. In die Nöte, die uns hinter der Glastür, die uns auf dem Krankenbett umtreiben, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nun können Sie sagen, aber ich bin doch gar kein Gerechter. In meinem Leben sind manche Macken, manches, was ich lieber ungeschehen machen möchte. Denken Sie daran, dass im Neuen Testament der Gerechte, der Ehrentitel für Jesus ist. Sogar die Frau des Pilatus hat gesagt zu ihrem Mann, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und im Hebräerbrief steht, er, der Gerechte, ist vor dem Vater, er ist erhöht vor den Vater und tritt für uns ein. Sind doch nicht wir Ältesten, sind doch nicht wir Glaubensgeschwister, die allein beten. Wir müssen doch nicht den Himmel stürmen. Wir müssen doch nicht Gott erst aufmerksam machen, sondern Römer 8, 34, er, der Herr Jesus, ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Bevor Sie heute Morgen Morgengebet gesprochen haben, hat doch Jesus für uns alle schon gebetet. Gib doch, dass der Gottesdienst auch nachhaltig ist. Gib doch, dass die Autorenlesung bei uns Glauben weckt. Der Herr Jesus hat doch längst für uns gebetet. Vater im Himmel, bewahr ihn vor Dummheiten. Des gerechten Gebet vermag viel. Und wir dürfen uns einklinken in dies Gebet. Früher hat man das Fürbitte geheißen. So junge Generation, für die ist das ein Fremdwort, Fürbitte. Wird im Neuen Testament berichtet, dass der Petrus mal gesagt hat, Herr Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Jesus hat gesagt, Moment mal, der Satan kommt zu dir, der wird dich packen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht auf... Das ist Fürbitte. Dass der starke Herr Jesus unsere Schwachheit schon längst weiß, aber sagt, Vater im Himmel, den darfst du nicht loslassen, die darfst du nicht aufgeben. Fürbitte. Die übt der Herr Jesus aus, der Gerechte. Das gerechten Gebet vermag viel. Denkt doch ihr Trauernden, ihr Sorgenden daran. Er ist vor dem Vater. Ihr müsst doch nicht sagen, Herr Jesus, lass mich nicht los, sondern er denkt an euch. Und wir dürfen uns in der Fürbitte, so heißt das, für andere Menschen einklinken. Vielleicht geht's ihnen wie mir. Wenn ich guten Muts bin, dann wird mein Gebet lahm. Dann sage ich zu schnell, Herr Jesus, schön, dass du da bist, sorge für alles, Amen. Und der Herr Jesus sagt, wenn du so ohne große Gedanken und Fantasie bist bei deinem Beten, denk doch mal an Menschen, die deiner Fürbitte bedürfen. Und plötzlich fallen sie mir ein, meine Patenkinder, für die ich jahrelang nicht gebetet habe. Und die Kranken in Berlin und in Kassel. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiter im Altenzentrum. Und dass wir neue Mitarbeiter, Namen, über Namen. Ich habe eine ganze Namensliste in meiner Bibel vorne drin, die ich entlang gehen kann, wenn ich unlustig zum Beten bin. Der Jesus sagt, ihr dürft mit Namen anfangen, mit Menschen, die euch wichtig sind. Und plötzlich kommt ihr ins Beten hinein. In das Gebet des Gerechten, in das ihr euch ernstlich einklinken dürft. Ich habe viel zu danken für Fürbitte, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch für mich getan wurde. Ich kann Ihnen bezeugen, es ist erstaunlich, was Fürbitte vermag. Auch füreinander hier in unserer Gemeinde. Wird uns heute die Gemeinde Korntal von ihren Anfängen her wichtig gemacht, in der das immer wieder geübt wurde, auch das Gebet für die Kranken. Aber Korntal ist doch nicht der Bergungsort. Der Bergungsort ist Jesus. So wurde es zu allen Zeiten verstanden. Und deshalb soll uns heute Morgen auch über dieser Romanvorstellung dieses Gebet wichtig werden, das mit uns gehen soll. Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ. Bleibe bei uns, Herr. Amen.